Willkommen zu
Hast du schon gehört?
Der Podcast für alle,
die gerne mehr wissen wollen.
Wir sind
Sophie und
Sandra.
Zwei Kolleginnen,
zwei Perspektiven
und vielen persönlichen Stories.
Jeden zweiten Donnerstag
nehmen wir ein Thema unter die Lupe
und erkunden, was das mit unserem Leben macht.
Dabei gleichen wir ab,
hinterfragen kritisch
und zeigen auf,
was uns davon wirklich wichtig ist.
Klar
und persönlich.
Immer mit einem positiven Fazit,
das hängen bleibt.
Schön, dass du da bist.
Hey Sandra, schön, dass wir zusammensitzen.
Ich freue mich so sehr.
Ja, wir haben heute auch einen Gast, aber kurz vorher. Ich habe gestern ein Gespräch gehabt und die ganze Zeit sagte einer in dieser Runde, wovon er nicht traumatisiert wäre und ja. Hier noch ein Trauma und da noch eins. Und ich dachte auch so, also wenn es wirklich so hart ist, dann glaube ich, dass man anders drüber sprechen würde. Ich weiß nicht, ich fand es ein bisschen...
Ich finde ja auch, gerade im Moment wird Trauma, ich bin traumatisiert, ich habe ein Traumata hier und ich habe diese Traumata dort. Das ist mega inflationär. Ich finde, wir sollten mal drüber sprechen, was ein Trauma eigentlich ist.
Ja.
Ich glaube, dann bin ich richtig hier.
Stimmt. Melanie Balegönte, ich freue mich so sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Du bist selber Traumapädagogin und du bist traumazentrierte Fachberaterin. Deswegen ist es mega, dass du da bist. Dann können wir direkt einsteigen, oder was sagst du?
Finde ich gut. Qualifizierte Meinung liebe ich.
Expertin sozusagen.
Ich bin ja mehr so ein, ich habe mir das mal so gedacht.
Was auch seine Vorteile hat. Gerade bei Trauma, finde ich, ist es gut, wenn man so ein bisschen fundierter ist. Du hast wirklich jahrelange Erfahrung. Du arbeitest mit Kindern, du arbeitest mit Erwachsenen, du arbeitest in Gruppen, auch für Firmen. Ne? Also man kann dich gerne buchen unter Traumastudio?
Genau.
Traumastudio.de. Was ist denn jetzt ein Trauma eigentlich?
Also ein Trauma ist, wenn die Belastung von einem Ereignis höher ist als deine Bewältigungsstrategie.
Okay.
Das heißt, wenn deine Gedächtnis, Informationsleistung, Kapazität überfordert ist und du in dem Moment nicht mehr, nichts mehr machen kannst. Also wenn dein Gehirn sozusagen denkt, ich kann nicht mehr, ich bin tot, es ist vorbei.
Das heißt, wie äußert sich das dann?
Dass du dann sozusagen in die Erstarrung gehst, also deine Information, die du in dem Moment, wenn du zum Beispiel irgendwas erlebst, was du siehst, was du hörst, was du riechst, dass das nicht mehr eingeordnet werden kann in deinem Gehirn.
Ist es so, dass, also jetzt mal kurz, meine Mom wohnt noch in einem alten Haus und wenn die Backofen, Wasserkocher und Kühlschrank gleichzeitig laufen hat, dann fliegt die Sicherung raus. Ist zu viel für das Stromnetz.
Großartiges Beispiel.
Ist das so?
Ja, genau. Also im Prinzip ist das ein sehr schönes Beispiel für...
Es gibt einen Kurzschluss,
oder? Es gibt einen Kurzschluss und dann werden möglicherweise, weil es kann ja sein, dass es noch eine andere Leitung gibt und da ist ein anderes Gerät angeschlossen und das wird wieder abgespeichert, aber andere Teile wie der Wasserkocher oder die Spülmaschine, die werden eben nicht abgespeichert und dann sind da so Fragmente, die sozusagen an der Großhirnrinde dann abgelegt werden. Und das sind auch genau die Sachen, wenn zum Beispiel manche Leute sagen, boah, ich bin so getriggert, dass das die Dinge sind, zum Beispiel durch einen Geruch, wo das Nervensystem auf einmal wieder in die Emotion oder in das Gefühl zurückgeht, was zu dem damaligen Zeitpunkt da war. Also in die Ohnmacht sozusagen.
Wir kennen uns ja auch selber auch durch die pädagogische Seite deiner Arbeit. Und du hast es mir damals so erklärt, dass wenn alle Informationen gut checkbar sind und der Körper das alles gut verbinden kann, da gibt es quasi so eine Sekretärin im Hirn, die nimmt die Informationen auf, hast du mir erklärt, und die verarbeitet die und packt die dann in richtige Aktenordner. Ja. So, und wenn dann eine Information kommt, mit der man nichts anfangen kann, dann sagt die Sekretärin, sorry, für den Scheiß werde ich nicht bezahlt, also um das mal so zu sagen, und packt es irgendwo hin, wo es nicht hinkommt. Und du hast gerade gesagt, das ist dann die Großhirnrinde. Und da sind wir direkt beim Thema, denn du hast gesagt, Trauma findet dann im Körper statt.
Genau.
Was bedeutet das?
Genau, du hast gerade ganz schön gesagt, wenn die Sekretärin damit nichts anfangen kann und damit nichts anfangen, und das ist ganz wichtig, heißt im Prinzip, wenn das Nervensystem so überfordert ist, dass wir auch nicht mehr bewusst sagen können, können wir jetzt noch damit umgehen oder nicht, sondern der Körper, der ist ja dafür ausgerichtet, dass wir auch in Zustände geraten, die uns völlig überfordern. Und dann findet ein reflexartiges funktionieren statt. Und das ist dann dieses Fight, Flight, Freeze, was man ja so kennt.
Warte ganz kurz, lass uns da mal ganz kurz anhalten. Was heißt Fight, Flight, Freeze?
Genau, also wenn das Nervensystem sozusagen überfordert ist, dann ist das Erste, was man ja macht, entweder kämpfen oder flüchten. Mhm. Also so dieses Beispiel, früher die Höhlenmenschen sind aus der Höhle raus und da war ein Tiger. So, und was tut man? Man überlegt ja nicht, könnte ich jetzt kämpfen oder flüchten, sondern automatisiert.
Direkt, zack. Kannst du auch testen übrigens, ne? Mhm. Also wenn ich dir jetzt einfach mal...
Ein Tiger?
Ein Tiger habe ich jetzt nicht dabei. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich dich jetzt überraschen würde, ne, ja, du schläfst oder was auch immer, und ich würde dir eine scheuern, ja, jetzt mal, also, ja, wir wollen keine körperliche Gewalt ausüben, um Gottes Willen, ich tue so, ja, was du dann machst, ob du dann in dem Moment erstarrst, ja, ob du zurückschreckst oder... Ob
ich dir eine zurückschalle.
Ich zum Beispiel, ich schrecke zurück und trete. Das ist auch lustig, oder?
Okay, schon mal ausprobiert? Hat dich schon mal jemand im Schlaf?
Tatsächlich hatten wir, ich weiß gar nicht, was das war, haben wir so eine Übung gemacht. Genau deswegen, um zu gucken, was bist du
für ein Typ.
Genau, was bist du für ein Typ. Und es gibt auch Leute, tatsächlich auch in der Tierwelt, die kippen dann einfach um, starr.
Ja.
Die einfach...
Also das heißt, entweder du gehst in den Tretmodus, also du kämpfst, du fliehst, das ist der Tiger vor der Höhle. Oder ich bin ja leider der starre Modus, ich stelle mich tot.
Sozusagen. Genau, und das ist jetzt gar nicht so, dass man unbedingt so ein Typ nur ist, sondern das kommt natürlich auf die Situation drauf an.
Ja. Wie meinst du das? Das
also, ist sehr spannend. Wenn da, keine Ahnung, wenn da jetzt ein Mensch kommt, 1,80 groß, so ein Körper, dann überlege ich mir vielleicht, oder mein Nervensystem überlegt sich sehr schnell, ob es kämpft.
Wie viel Sinn wird's machen?
Genau, es geht ja am Ende darum zu überleben. Also im Prinzip ist unser System ja so angelegt, dass wir am Ende überleben möchten oder unser Nervensystem. Und dann ist das ja blitzschnell, ganz unbewusst, das ist auch autonom, deswegen redet man da auch immer vom autonomen Nervensystem. Das heißt, blitzschnell wird entschieden, kämpfen, flüchten. Und wenn das nicht mehr geht, dann geht's in die Erstarrung.
Kann ich kurz mal einhaken, weil das finde ich total spannend. Das heißt, in den Situationen, wo wir selber noch denken, wir haben eine Option, machen wir Kampf oder wir laufen davon.
Genau.
Und jetzt hast du gerade gesagt, das ist autonom, unser Nervensystem. Das heißt, wenn wirklich gar nichts mehr geht, und ich habe da jetzt gerade ganz besonders zugehört, weil ich möchte alle Frauen da draußen ansprechen, die wahrscheinlich schon in irgendeiner Form eine Erfahrung gemacht haben, wo sie sich hinterher gefragt haben, warum habe ich da nichts gemacht? Warum habe ich da nichts gesagt? Warum bin ich da wie so ein
sexuelle Übergriffe.
Ja, genau. So. Und warum bin ich da? Es ist ein autonomes Nervensystem. Das heißt, es ist abgekoppelt von dem, was wir bewusst machen wollen, sondern es geht komplett in den Automatismus über und ist dann einfach bei Freeze.
Genau. Und manchmal, das kennt vielleicht jeder, schon mal beim Einkaufen gewesen und dann drängelt sich jemand vor. Und dann gibt's ja die Menschen, die direkt was sagen und Entschuldigung, sie haben sich vorgedrängelt. Und dann gibt's vielleicht andere Menschen, die sagen gar nichts. Die stehen dann da und möchten vielleicht was sagen, trauen sich aber nicht. Und dann sind wir jetzt schon so ein bisschen weiter sozusagen mit dieser Definition, weil das eine ist, was passiert in dem Moment, und das andere ist, was sind sozusagen die Folgen auch, die daraus entstehen. Also da kommen wir ja vielleicht nachher noch hin.
Kann ein Trauma in mir beeinflussen, wie ich reagiere in solchen Situationen?
Also eine traumatische Erfahrung oder ein Erlebnis beeinflusst, wie du, genau, auch vielleicht im Erwachsenenalter, wenn du jetzt als Kind ein Erlebnis gemacht hast mit einer Überforderung, wie du im Alter damit reagierst. Okay. Und das ist auch nicht so linear, also dass das eine passiert und dann ist 10 Jahre später oder 20 Jahre später das, sondern es verändert sich sozusagen dein Verhalten und passt sich oder du passt dich ja dann an. Also das Gehirn hat ja eine Anpassungsleistung und durch das, dass du eine Sache erlebst, zum Beispiel, weiß ich nicht, du wirst gebissen von einem Hund als Kind. Das kennen ja tatsächlich gar nicht so wenige. Dann kann das sein, dass das in dem Moment eine überfordernde Situation war, dass du daraus aber keine Folgestörung hast, weil dein System zwar überfordert war, aber die Menschen um dich herum vielleicht dich aufgefangen haben, du vielleicht, also es können 1000 Gründe sein. Aber
selber einen Hund hast und ein vertrautes Verhältnis zu einem anderen Hund hast. So oder so, keine Ahnung.
Genau.
Ja, okay.
Also das sozusagen, es hängt viel sozusagen von den Komponenten ab, die die entweder da sind oder die man bis dahin gelernt hat. Also in, weiß ich nicht, wir sind ja jetzt alle schon über 40.
Ja. Wir sehen natürlich danke, alle nicht so aus. Ja.
Ich habe kurz überlegt. Das heißt, dass wir einfach auch schon Lebensjahre Erfahrung haben und in dieser Zeit ja auch Bewältigungsstrategien haben. Wie wir oder wie unser Nervensystem gelernt hat, mit Dingen umzugehen.
Jetzt finde ich es total spannend. Also du vielleicht auch, Sophie. Du hast gerade gesagt, naja, wenn mich ein Hund gebissen hat und alle Parameter drumherum haben mich gut aufgefangen und ich habe das Trauma wieder aufgelöst, vielleicht auch positiv überschrieben, zum Beispiel mit meinem eigenen Hund oder mit anderen Erfahrungen mit Hunden, dann ist alles easy. Und jetzt kommen wir aber zu dem Punkt, was ist denn, wenn ich das nicht gemacht habe? Weil du hast gesagt, so unser Körper ist sehr, sehr anpassungsfähig. Was heißt das dann, wenn unser Trauma in der Art und Weise nicht bearbeitet wird, dass es aufgelöst werden kann?
Also vielleicht andersrum, das wird in dem Moment dann nicht aufgelöst, sondern die einzelnen Teile werden einsortiert.
Von der Sekretärin.
Genau, wieder von der Sekretärin. Und das ist natürlich dann so ein Prozess und dann wird das wieder einsortiert und die Bewältigungsstrategie oder unsere Bewältigungsmechanismen haben dann eben die Möglichkeit, dass wir mit dem Ereignis umgehen können. Also unser Gehirn kann damit umgehen und somit auch unser Körper. Und du hast vorhin gefragt, ob das einen Einfluss hat auf unser zukünftiges Leben. Mhm. Und alles hat ja in einer gewissen Form Einfluss dann auf das, wie wir uns im Hier und Jetzt verhalten.
Okay.
Und wenn das eben nicht einsortiert wird oder Teile davon, also es ist auch nicht so, dass dann gar nichts einsortiert wird, sondern es können ja auch nur gewisse Teile nicht einsortiert werden. Und dann lernt unser Körper sozusagen ungesund damit umzugehen und versucht dann so Strategien, was es trotzdem tun kann, um weiter, ich sag's mal, zu überleben.
Hast du ein Beispiel?
Oh, ich habe ganz viele Beispiele. Also nehmen wir einfach mal
alle Zeit der Welt.
Nehmen wir mal das Beispiel mit dem Hund, weil wir das ja gerade hatten. Man wird gebissen und also ich hatte selber früher wurde nicht gebissen, aber ich wurde so verfolgt von dem Hund und in meiner ich glaube, das
ich kenne ihn. Ich hatte viele, ja, ich hatte ganz viele Hunde. Ich wurde auch mal vom Hund gebissen und alles, aber wir hatten immer viele Hunde und Tiere und ich bin da mehr so rauf aufs Pferd, runterfallen, rauf aufs Pferd.
Okay, wieder von einem Hund sich beißen lassen. Das ist das Einzige, was hilft.
Naja, wichtig ist Tollwutimpfung.
Okay, also. Aber das ist so ein super schönes Beispiel, weil ihr am Anfang auch gerade gesagt habt, naja, ist ja gerade so inflationär. Jeder sagt hier, ich habe ein Trauma oder was ist denn das? Man sieht ja sehr schön an diesem Beispiel, für die einen ist es so, ja, dann wurde ich halt gebissen und ich kann damit umgehen.
Ja.
Das heißt nicht ich als Mensch, aber mein Nervensystem kann damit umgehen, weil viele Faktoren dafür gesorgt haben, dass dein Nervensystem das hingekriegt hat. Ich wurde nicht mal gebissen und trotzdem habe ich, als ich dann älter wurde, einen Hund gesehen und bin schon...
Aber das ist doch interessant. Als du dann älter wurdest, sofort mit der Begegnung mit dem Hund, wurdest du dann getriggert, nennt man das dann so?
Genau, also mein Nervensystem wurde getriggert sozusagen. Ich habe einen Hund gesehen oder nur so gehört oder ich habe mir nur vorgestellt, ich musste früher, wenn ich in die Schule gefahren bin, der kürzere Weg ging so ein bisschen auf dem Feldweg, dann bin ich doch eher den kürzeren gefahren und ich hatte immer eine Anspannung, ob da ein Hund kam. Und wenn da irgendwie ein Hund gelaufen ist, dann war ich bin viel schneller geworden.
Das fand ich sehr interessant. Ich glaube, da ging es um DNA und all sowas, dass Traumata vererbbar sind. Ich meine, weil du hast ja gesagt, du wurdest nie von einem Hund gebissen. Blödes Beispiel vielleicht, aber du hast nie die Erfahrung gemacht, warum hast du Angst vor Hunden?
Also das eine ist, mich hat mein Hund verfolgt und in meinem, aber ich weiß gar nicht, ob das wirklich so war, wie mein Gehirn sich diese Geschichte zusammenbaut.
Willst du sagen, unser Gehirn bescheißt uns?
Naja, unser Gehirn passt gut auf uns auf, damit wir, komm, ist jetzt so die Frage, wie man es sagt, aber im Endeffekt genau, kreieren wir uns ja die Welt, wie sie für uns passend ist. Mhm. Und das machen wir auch nicht bewusst, sondern auch das geschieht unbewusst. Und Trauma, also es gibt ja die transgenerationale Traumaweitergabe. Das heißt, Trauma steckt auch in den Genen.
Das finde ich spannend.
Krass, oder?
Das finde ich krass. Können wir da ganz kurz reingehen?
Ich hatte gehofft, dass du sagst nein. Das heißt, es stimmt. Da verstehe ich einiges auf einmal in meinem Leben.
Was verstehst du da gerade?
Tatsächlich, es gibt so, ich habe als Kind immer Albträume gehabt, es hat immer gebrannt. Ich habe super Angst vor Feuer und vor verbrannten Sachen. Meine Oma wurde ausgebombt und es hat gebrannt und die mussten raus. Ansonsten hatte ich nie mit Feuer zu tun, aber ich habe richtig Angst. Manchmal bin ich aufgewacht und aus meinem Bett, aus der Wohnung rausgerannt, weil ich das Feuer gehört habe. Also so. Obwohl ich mit Feuer so nichts zu tun hatte.
Aber wäre das jetzt transgenerational?
Ja. Und das eine ist die genetische Geschichte und das andere ist, dass es durch Erziehung auch weitergegeben wird und durch das, wie ich das jetzt als Mutter zum Beispiel einfach lebe, ohne dass ich sie bewusst mache. Mhm. Und manchmal mache ich Dinge bewusst, also ich zum Beispiel mit dem Hund. Ich habe immer gedacht, oh, ich möchte es auf gar keinen Fall an meine Tochter weitergeben und habe mich dann zusammengerissen. Und das sind und natürlich, ich meine, machen wir uns nichts vor, jedes Kind, und das braucht es nicht mal bewusst wahrnehmen, sondern jeder Mensch, vor allem Kinder sind ja sehr, sehr sensibel und feinfühlig, die merken ja, ob Stress bei der Mutter im System ist. Mhm. Und dann habe ich natürlich bei jedem Hund auf der Straße gesagt, ja, Schatz, guck, da ist ein Hund.
Hat's geholfen?
Der macht gar nichts. Ja, ganz spannend, weil das am Anfang, also so die ersten, ja, ich sage jetzt mal 2 Jahre, hatte ich schon auch das Gefühl, dass da eine Angst ist. Ja. Wir hatten einen Freund, der hatte 2 ganz, ganz große Hunde früher, wirklich große Hunde. Und der hat, ich glaube, so ein bisschen mit mir Therapie gemacht. Und ja, und das war ganz spannend, weil meine Tochter das damals mitbekommen hat. Und die liebt Hunde. Also jetzt will sie 3 Hunde, das ist ganz klar, wenn sie erwachsen ist. Ja, ich habe ja gesagt, dann, wenn sie eine eigene Wohnung in der Eifel oder so hat.
Dann geht das, ne?
Dann geht das.
Ja. Ich will, weil das ist so ein wichtiges Thema und wir sind so super dankbar, dass du da bist. Im Übrigen traumastudio.de, da kann man sich bei dir nochmal informieren, was alles angeboten wird an Kursen. Du arbeitest auch mit Kindern, ist das richtig?
Also wir arbeiten auch mit Kindern, mit Erwachsenen. Wir bieten Weiterbildung an.
Genau. Woran? Wenn ich jetzt nicht mit dem Hund, so wie du, total bewusst durchs Leben laufe und dann auf einmal merke, ich bin vom Hund zum Pferd, zum Elefanten, ich habe einfach komplett voll das Thema mit allen Tieren. Mhm. Wie würde ich merken, dass ich Vermeidungsstrategien für mich erarbeitet habe, die nicht bewusst sind?
Naja, manchmal merkt man das echt recht spät. Also ich kenne ganz viele Erwachsene, die wirklich über 50 sind. Und also mit dem Hundebeispiel jetzt mal weiterzugehen, die dann irgendwann merken, boah, ich meide einfach alle Tiere zum Beispiel.
Wow.
Also ich habe vor allen Lebewesen, die sich schnell bewegen oder so, Angst. Oder ich merke das, wenn man jetzt mal so ein ganz anderes Beispiel nimmt, das Einkaufen-Beispiel, dass ich dann an der Kasse stehe und es drängelt sich jemand vor und ich sag nichts. Und dann laufe ich nach Hause, mache mir wieder Vorwürfe, warum habe ich da nichts gemacht, wieso habe ich nicht einfach gesagt, Entschuldigung, ich war zuerst hier. Und dann, wenn man dann mal schaut, okay, wo habe ich denn noch solche Strategien entwickelt, dass ich vielleicht nicht sage, mein Recht vielleicht mir nicht selber hole oder, also zum Beispiel vorhin war ja so das Thema, wenn ein großer Mann vor mir steht, ich merke, oh, ich fühle mich da, ja, nicht nur unsicher, sondern auch ohnmächtig, dann sind das lauter solche Signale, die zumindest darauf hinweisen, dass irgendwo, ja, mein Körper Strategien entwickelt hat, die in dem Moment ganz, ganz wichtig waren fürs Überleben. Also wenn man jetzt, du hast auch vorhin so sexuelle Missbrauch oder so Sachen reingeworfen, die ganz wichtig waren als Strategie, damit ich überlebe, die dann allerdings viele Jahre später und auch im Kontext nicht mehr hilfreich sind.
Also hast du für mich Beispiele? Weil ich finde, das ist immer, also ich weiß zum Beispiel, ich denke, jede Frau hat sexuelle Übergriffe erlebt. Wenn ich am Abend irgendwo lang gehe, selbst mit meinem Mann, und ich sehe 3 jugendliche, halbstarke Typen, die in ihren 20ern sind, sorry, finde ich immer noch halbstark, dann wechsle ich die Straßenseite.
Das ist krass, soll ich dir mal was sagen?
Hau
bei
rein.
Mir ist es genau anders. Bei mir sind es nicht Jugendliche, sondern bei mir sind es eher Erwachsene, sogar eher etwas so übers mittlere Alter, weil aber mir das als Kind auch passiert ist. Dass so
mir
ein
ja auch.
Mann, so ein älterer Mann, übergriffig wurde. Das ist jetzt zum Glück nichts, also nichts passiert, kann ich nicht sagen, aber ich konnte weg und das ist, also ich habe wirklich Angst und also bei mich geht es bei Jungen gar nicht, weil ich war früher viel unterwegs, nachts und abends und mir ist mit jungen Leuten nie was passiert. Deswegen bin ich da eher so, dass ich mich dann entspanne, als wenn ich alleine bin und nur einen Mann, einen erwachsenen Mann sehe.
Aber das Spannende ist ja, wir fangen an, die Straßenseite zu wechseln. Du jetzt bei einem einzelnen Mann in im mittleren Alter, ich dann halt bei einer Gruppe von Jugendlichen. Wie können sich diese Vermeidungsstrategien so entwickeln, dass ich es A, gar nicht merke, ja? Und B, wie sehr merke ich dann vielleicht doch schon, dass ich eingeschrieben bin in meinem Alltag? Ist das dann das wahrscheinlich unvermeidliche Desaster, was dann kommt, wenn ich dann merke, mein Kreis ist ganz, ganz klein geworden, weil ich Dinge erlebt habe, mit denen ich dann Vermeidungsstrategien erarbeitet habe, was dann dazu führen kann zum Beispiel? Also bei mir sitzt nur abends, aber eine Gruppe von Männern ist für mich immer Bedrohung.
Ja, also das kann ja sein, dass man als junger Mensch ein so ein Erlebnis hatte. Das kann aber auch sein, und das ist, glaube ich, sehr häufig so, zumindest mal erlebe ich das auch bei ganz, ganz vielen Frauen vor allem, was da so Erziehung auch noch mit zu tun hat, was auch Gesellschaftliches mit zu tun hat. Also Mädchen, also es geht ja vielen Mädchen so und vielen Frauen. Und wenn ich als Mädchen merke, okay, ich muss gefallen oder ich darf nicht Nein sagen oder wenn das von mir erwartet wird, dass ich lieb bin.
Das ist dann schon wieder Vorleben und Erziehung, ne, was du damit reinbringst. Genau. Super, finde ich gut, ja.
Genau, und das haben wir ja alle in dieser Form erlebt, dass gewisse Themen auch Tabuthemen waren in der Zeit.
Also, das stimmt total. Und ich finde es so krass. Ich wurde immer erzogen, dass ich angepasster sein soll. Mhm. Ich soll immer leiser sein, weil ich so laut bin. Genau. Und ich soll immer netter sein, weil ich soll nicht so direkt sein.
Genau.
Und ich dachte mir immer so am Arsch, Kollegen, ich mache, was ich will. Aber der Trotzmodus war bei mir total hoch. Weißt du, das ist der einzige Grund. Aber ich habe trotzdem mich angepasst. Ne? Also ich habe nicht alles weggetan, weil sonst wäre ich ja, natürlich habe ich das gemacht, was meine Mama mir gesagt hat. Also meine Mama hat mich angepasst erzogen, ja. Mhm. Deine auch?
Nein.
Nein.
Meine Mama hat mich nicht angepasst erzogen, weil meine Mama sehr, sehr stark so erzogen wurde und das bei mir komplett vermieden hat. Ich aber die Unzufriedenheit meiner Großeltern über die Entwicklung meiner Mutter mitbekommen habe, weswegen ich mich extrem angepasst habe, um wiederum die Unzufriedenheit meiner Großeltern mit meiner Mutter, mit der Erschaffenheit meiner Mutter mir, dass ich so perfekt bin und ich ja dann eben das Ergebnis von meiner Mutter bin, damit meine Mutter wieder höher im Kurs bei meinen Großeltern ist.
Boah, das ist Deep Shit.
Ja, und das Schöne, was man daran, finde ich, sieht, ist, dass das einfach komplex ist. Und ich kann nicht sagen, da wurde jemand vom Hund gebissen, das war ein traumatisches Erlebnis und deswegen hat die Person Angst vor einem Hund. Sondern, du hast es gerade im Prinzip schön beschrieben, es sind ganz viele Faktoren.
Also ich habe ja für mich eine Strategie entwickelt und das einfach auch, weil meine Mom war eine super Mom. So, die war eine ganz tolle Mom und ich habe es für absolut ungerechtfertigt gefunden, dass jemand meine Mutter nicht zu wertschätzen weiß, ob es nur meine Großeltern sind oder mein Stiefvater. Und deswegen habe ich gesagt, desto perfekter ich bin, sie erzieht mich ja, also ich bin ja ihr Produkt, und desto höher ist meine Mom im Kurs, weil meine Mom eine großartige Mutter war und ich das überhaupt nicht verstanden habe, weil irgendjemand nicht zufrieden mit ihr ist. So.
Und was da auch noch ganz spannend ist, was du jetzt so mit reinbringst, ich habe ja vorhin gesagt, Fight, Flight, Freeze, noch als viertes. Das, was aber als allererstes anspringt, und schön, dass du jetzt deine Mutter da gerade noch mit reingebracht hast, wenn wir in Gefahr geraten, dann springt unser Bindungssystem an. Und das hast du jetzt gerade auch noch mal gesagt, das heißt, Kinder sind...
Gänsehaut.
Ja, Kinder, das kriegt man ja auch immer wieder mit, dass es gibt ja auch nicht jetzt wie deine Mama, sondern es gibt ja auch Eltern, die ja Kinder nicht so Gutes antun oder ihre Kinder nicht so fürsorglich behandeln. Und trotzdem möchten die Kinder ja ganz häufig bei ihrer Mutter bleiben, weil einfach dieses Band zwischen Mutter und Kind so stark ist, dass ja Kinder sozusagen auch wieder autonom entscheiden, entweder bleibe ich oder ich gehe weg. Und
ja,
in der Regel bleiben Kinder, weil das Band, man kriegt nie ein Kind aus einer Familie, auch wenn man, also die, man kriegt nie eine Familie aus dem Kind, auch wenn man das Kind aus der Familie nimmt.
Naja, Moment mal. Bindung ist ein Riesenthema. Das heißt, Bindung kommt noch vor Amygdala, kommt noch vor überhaupt Fight, Flight or Freeze, weil wir halt als Baby, also bitte korrigiere mich, wenn ich falsch bin, eigentlich gar nichts machen können. Und wir sind einfach nur auf die Mama angewiesen und deswegen, wenn unsere Mama uns schlecht behandelt, sind wir trotzdem lieber bei der Mama, als zu ich gehen oder zu kämpfen. Ich möchte sagen,
meine Mama hat mich toll behandelt, ne? Weil wir jetzt gerade über die schlecht behandelt
sind. Nein! Für mich war es ja, wie gesagt, meine Mom war großartig. Und da sind wir mitten im
Thema. Ich bin im Fight-Modus, wenn es um meine Mom geht. Ja,
aber das ist so witzig, dass du das sagst. In meiner Therapie hat meine Therapeutin in der ersten Runde Therapie hat sie zu mir gesagt, so, ja, aber ihre Mutter könnte. Und ich sage, wenn sie ein schlechtes Wort über meine Mutter sagen, bin ich raus aus der Therapie. Und sie so, okay. Und als dann meine Mutter dann irgendwann mal starb und sie so, ja, und ihre Mama? Ich so, ja, was denn? Und dann war okay, weißt du, dann konnte ich dann so loslassen.
Ja.
Aber das heißt, das Bindungssystem ist super heftig. Deine Mama war mega, haben wir festgestellt, etabliert. Shout out to your mom. So, das heißt, aber das habe ich richtig eingeordnet. Kinder bleiben als ungeschützte Seelen lieber bei der Mama, auch wenn die halt sie schlecht behandelt.
Genau, das kann man jetzt, glaube ich, nicht so ganz pauschal sagen, weil es nicht immer so ist. Und da würde ich gleich auch gerne noch mal drauf eingehen. Nur was man gerade super schön gesehen hat. Trauma steckt im Körper. Und deine Körperreaktion, und nicht, dass das jetzt ein Trauma, wir reden jetzt, glaube ich, gar nicht von Trauma, sondern alles, was wir erleben, steckt im Körper. Mhm. Und unsere Körperreaktion, genauso wie bei einem, ja, wenn sozusagen was angetriggert wird und unser Körper reagiert, reagieren wir. Und das Thema, ja, ich habe gerade gedacht, so Hurensohn ist ja so ein tolles Schimpfwort.
Ja.
Natürlich funktioniert das so gut.
Das erste Mal, dass ich so ein Wort aus deinem Mund höre. Bei
ich fand es überraschend.
Huso, was?
Ja, aber das sind ja genau die Sachen. Also wenn wir von solchen Themen sprechen, wo einfach auch der Körper reagiert,
ja,
dann genau kann man das ja von außen auch, also man kann ja...
Dieses Schimpfwort dann nutzen, um
eine Provokation... kann man ja auch benutzen.
Nee, genau. Sag bitte weiter Hurensohn, ich bin ja, mega. Kann ich mal kurz fragen, was hast du denn mal so viel gesehen, als sie mit ihrer Mada so im Verteidigungsmode war?
Ich habe sie ja nur wahrgenommen, so an der Seite, aber sie ist sofort in den, ja, Fight-Modus gegangen. Also ja, ganz klar, Finger hoch, Körper hoch und das ist ja auch das... was traumatische Erlebnisse mit dem Körper machen, nämlich sich schützen. Also sozusagen dieser Schutzpanzer, Schulter nach vorne, Kopf nach unten. Also im Prinzip alles, wenn es jetzt hier das Haus einstürzen würde, würden wir ja auch so machen. Mhm. Und das, was du gemacht hast, ist nach außen zu gehen. Also der Körper ist nach außen gegangen.
Mich groß gemacht.
Du hast dich richtig groß gemacht.
So.
Gibt es noch eine andere körperliche Reaktion bei dir, Sophie, wenn du merkst, wenn du jetzt zurückguckst, wo du merkst, wie du dann reagierst?
Nee, aber ich fand, ich musste vorhin schmunzeln bei der Vordrängelaktion, weil ich als kleines Kind an meinem Kiosk, wo ich mir immer was holen durfte, hat sich jemand vorgedrängelt und ich fand es total schlimm. Ich habe aber nichts gesagt und bin dann zu meiner Oma, das war bei meiner Oma, bei meinen Großeltern und dann habe ich das erzählt und dann hat meine Oma gesagt und mein Opa beide, nein, du musst was sagen, weil auch als Kind, du stehst in der Schlange und du hast das gleiche Recht dazu stehen wie Erwachsene und das ist, du darfst für dein Recht immer laut werden. Seitdem werde ich immer laut. Die sind noch mal mit zurück zum Kiosk gegangen, haben ihn gefragt, ob er das gesehen hat. So, und er hat es gesehen, aber war sich nicht sicher, ob ich davor stand oder nicht, weil ich war ja nicht höher als die Luke. So, und dann hat er sich auch nochmal entschuldigt, ich habe irgendwas geschenkt bekommen, das weiß ich noch, aber seitdem, wenn sich jemand bei mir vordrängt, ist meiner Tochter schon peinlich, wenn ich sage, Entschuldigung, wir warten hier auch. Ich weiß nicht, wie eilig Sie es haben, aber wenn Sie keinen triftigen Grund haben, dann stellen Sie sich bitte hinten an.
Ja,
so
nämlich.
So. Und dann sind wir eigentlich mitten im Thema, was du gerade gefragt hast, wenn ein kleiner Mensch auf die Welt kommt und plopp draußen ist, dann hat dieser Mensch ja erstmal 0,0 Bewältigungsstrategien. Also,
nee, da passiert ja auch nicht viel. Also wir sind extrem angewiesen auf Hilfe von anderen.
Genau, und genau diese Hilfe von anderen ist ja in der Regel erstmal der Mensch, der dann, also in der Regel dann die Mutter oder der Vater oder wenn das Baby jetzt zum Beispiel weggegeben wird, dann vielleicht die Person, die halt das Kind am Anfang versorgt. Und dieser Prozess, dass ich zum Beispiel lerne als Kind, dass ich mich koregulieren kann, dass ich wieder runterfahren kann, zum Beispiel, wenn ich jetzt schrei, weil ich habe Hunger, also Babys haben ja nicht so viel an Bedürfnissen erstmal, aber Hunger, dass das Kind dann was zu trinken bekommt, ist ja eine Leistung, die ich von außen dem Kind erstmal beibringen muss. Wie kann ich dich regulieren? Okay, ich gebe dir erstmal was zu trinken.
Okay.
Und genau so ist es ja bei deinem Beispiel auch. Ich lerne, wenn ich eine gesunde Bewältigungsstrategie lerne, dann kommt eben die Oma und sagt, hey, das brauchst du dir nicht gefallen lassen, du darfst Nein sagen. Komm, ich helfe dir, wir gehen da zusammen hin. Und dann lernt das Kind ja, aha, ich darf jetzt Nein sagen, wird wieder ein Kopf größer. Und beim nächsten Mal oder jetzt als Erwachsene, genau, ist man schon dem Kind peinlich, dem eigenen, weil man, genau, ja, weil man das für sich gelernt hat und Strategien erlebt hat.
Naja, wir sind ja erstmal nur das Baby, wir haben die Bindung bei den Eltern. Und dann haben wir dann das angepasste, vorgelebte, anerzogene Verhalten, was wir dann als Vermeidungsstrategien nehmen. Und da würde ich gerne nochmal reingehen, weil es gibt ja viele Menschen, die Essen nutzen, die Alkohol nutzen, die Drogen nutzen, um sich zu regulieren. So, kann das auch auf Trauma basieren?
Auf jeden Fall. Also das sind genau, vielleicht jetzt nochmal zum Anfang zurück, wenn wir ein traumatisierendes Erlebnis erfahren, dann reden wir zum Beispiel auch gar nicht von Trauma, wenn es um das Erlebnis geht, sondern wir reden von Trauma von der Wunde, die dabei entsteht. Das heißt, der Körper fängt an zu reagieren und eignet sich, das heißt, ein maladaptives Verhalten an. Also sozusagen ein nicht reguliertes Verhalten oder ein nicht gesundes Verhalten und versucht dann damit umzugehen. Wenn man solche Erlebnisse erfährt, dann ist der Körper ja in einem Stresslevel. Mhm. Und in diesem Stresslevel versucht der Körper ja irgendwas zu suchen, um irgendwie damit umzugehen. Mhm. Und Essen ist zum Beispiel eine Strategie, die gar nicht so selten ist, weil beim Essen merke ich auch was. Mhm. Also ich spüre mich ja dabei. Ich habe Glücksgefühle, es schmeckt gut.
Ja.
Und manchmal, ich meine, wer kennt das nicht, wenn man so Sachen in sich reinstopft, wenn man eine total anstrengende Woche hat. Es geht im Prinzip darum, dass ich oder mein Körper versucht, mit Stress umzugehen. Das heißt, nicht jeder Stress ist gleichzeitig ein Trauma. Mhm. Deswegen meinte ich, wenn wir von Trauma sprechen, dann sprechen wir von dieser Wunde und von den eben Strategien, die wir nicht hatten in dem Moment. Und daraus entwickelt sich eben ein Verhalten, was sich immer wieder verändert, wie vorhin mit dem Hund. Am Ende habe ich Angst vor allen Tieren auf dieser Welt. Mhm. Oder ich habe vielleicht einen Übergriff erlebt von einem älteren Mann als Kind und habe als Erwachsene 30 Jahre später gemerkt, eigentlich habe ich vor allen Männern irgendwie Angst oder mach dann Bogen drum. Mhm. Also das heißt eben nicht, wenn dann, sondern ich versuche mich da in irgendeiner Form anzupassen. Und das kann auf ganz unterschiedlichen Arten und Weisen sein. Und ich merke, dass dann irgendwann in Momenten, wo mein Verhalten im Hier und Jetzt nicht mehr zu der Situation passt. Mhm. Also das heißt, dass ich zum Beispiel bei jedem Mann auf der Straße die Seite wechsle.
Okay.
Dann wäre das so ein Moment, wo ich wüsste, okay, möglicherweise.
Ich klicke einen Moment bei mir in meiner Jugend, Pubertät, was auch immer das war, habe ich irgendwann nicht mehr essen können. Ich bin ins Krankenhaus gekommen. Und zwar weiß ich, ich weiß auch, wenn das Menschen anscheinend anders aufnehmen, ich bin ein sehr emotionaler Gefühls-, also ich bin schon echt ein Gefühlsmensch. Du lachst, hör auf zu lachen. Emotionaler Mensch. Also ich nehme sehr viel wahr, verarbeite sehr viel. Und in meiner Jugendzeit habe ich das aber versucht, komplett abzustellen, weil das war nicht die Zeit dafür. Also ich war vorher alles feini, Familienmensch, alles war toll. Dann bin ich in eine andere Stadt gezogen. Es war alles, die Kinder waren ganz anders drauf. Und ich habe das komplett abgestellt und körperlich hat sich das anscheinend irgendwann so geäußert, ich konnte nichts mehr essen. Ich habe Panikattacken bekommen, nachdem ich gegessen habe oder getrunken habe irgendwann. Dann musste ich ins Krankenhaus, weil nicht trinken ist natürlich noch schlimmer als nicht essen. Aber hat auch niemand was gefunden.
Finde
ich überfordert mit diesem krassen, unfamiliären, große Stadt, nicht mehr kleines Dorf, viele Leute, voll abgestumpft alle und ich ja aber nicht. So, und das hat mich, glaube ich, unterbewusst irgendwo, das, was du erzählt hast, einfach
gestresst.
Hat mich ein bisschen gestresst. Die Sekretärin wusste nicht, wohin damit und hat einfach gesagt, okay, erst glaube ich, ich mach mal krank, ich schließe den Laden ab.
Vorbei. Ja, und das, was du jetzt gerade ansprichst, das passt total gut. Ich habe gerade gedacht, naja, wir haben ja unterschiedliche Grundbedürfnisse. Neben jetzt Essen und Trinken, diesen körperlichen, haben wir ja auch psychische Grundbedürfnisse. Und ein Grundbedürfnis ist Bindung und Zugehörigkeit.
Ja, waren wir schon bei.
Ein Grundbedürfnis ist Selbstwerterhöhung und Selbstwertschutz. Und als du das gerade so mit den Emotionen gesagt hast, so nach außen.
Ich denke, ich bin voll emotional und alle sagen mir so, naja, du bist jetzt kein Eisblock, aber du bist jetzt, und ich denke immer so, Schüppchen, ich denke so, warum kommt das so an? Warum komme ich anscheinend so distanziert drüber, obwohl ich das gar nicht bin?
Mhm. Genau, und das, da bist du ja nicht die Einzige auf dieser Welt, also, und das vielleicht mal so zu sagen, kennen wir vielleicht alle, das ist ja auch ein autonomer Moment des Systems, sich da zu schützen. Und wir haben ganz viele Muskeln im Gesicht alleine, ich glaube über 56. Und die machen das, ohne dass wir sagen, zuck mal nach oben und lächel, sondern die kommen einfach, die sind da. Das heißt, die Emotionen können wir in dem Moment nicht steuern. Und wenn wir nach außen, es gibt ja manche, die wirklich nach außen so ein sehr krass verhärtetes Gesicht haben und innerlich möglicherweise total traurig sind. Und das ist dann sozusagen genau dieser Schutz, dieser Selbstwertschutz, den einfach wir haben. Und das ist ein Grundbedürfnis.
So, das heißt, das psychologische Grundbedürfnis ist, das erste war
Bindung und Zugehörigkeit.
Zweites war
Selbstwerterhöhung und Selbstwertschutz.
Gibt es noch ein drittes?
Es gibt vier.
Dann hau rein.
Lustgewinn und Schmerz oder Unlustvermeidung. Cooles Wort, oder?
Ja, mega. Und was ist das vierte?
Also das vierte ist Orientierung und Kontrolle. Also wir alle haben das Grundbedürfnis nach Kontrolle. Und das...
Hi. Mein Name ist Sandra.
Ich bin Kontrolle.
Ist so.
Ja, und das ist jetzt, wenn wir jetzt das Beispiel mit der Straßenseite wechseln nehmen. Natürlich will ich die Kontrolle behalten und dann nehme ich einen anderen Weg.
Okay.
Weil dann, sonst würde ich ja da vorbeilaufen und würde wieder in ein Gefühl von, kommen.
Das heißt, unsere psychologischen Grundbedürfnisse gehen quasi mit rein in unsere Bewertungsstrategien.
Auf jeden Fall.
Kann ich dich fragen, weil du hast gerade die ganze Zeit gesagt, naja, wir als Pädagogen, Traumapädagogen gucken uns die Wunde an. Was genau hast du damit gemeint?
Die Wunde im Sinne von, vielleicht ein Satz nochmal davor, wenn unsere Grundbedürfnisse nicht erfüllt werden, dann entsteht ja so eine Dysbalance. Dann entsteht ja genau das, dass wir keine Bewältigungsstrategie haben und ohnmächtig werden oder nicht wissen, was wir tun sollen. Und die Belastung wird zu groß.
Mhm. Das war bis jetzt schon ganz schön viel. Ich würde sagen, zur Einordnung gehen wir nochmal in die nächste Folge. Wir würden uns total freuen, wenn ihr zuhört. Jetzt könnt ihr das erstmal sacken lassen und in der nächsten Folge machen wir genau hier weiter.